Heißt das fertig? Okay. Dann einen schönen guten Abend. Ich bin die Angelika Beranek und werde über Online-Mobbing und über Sexting heute Abend sprechen. Sexting so ein bisschen als Unterthema von Online-Mobbing. Ich arbeite hauptberuflich im Infocafé in Neu-Isenburg. Das ist eine medienpädagogische Jugendeinrichtung. Das heißt, wir sind ein Jugendzentrum, haben aber kein Billard oder Kicker, wir haben Computer und Konsolen. Und die Kids kommen, um eben diese Medien bei uns zu nutzen. Wir schauen dann immer, was bringen die mit, was ist so aktuell, was gibt es irgendwie so an Problemen, an Sachen, die man irgendwie rund um die Medien machen kann. Machen dann eben Workshops für Schulen draus, Lehrerfortbildungen, Beratungsarbeit und so weiter und so fort. Und eins dieser Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist eben Online-Mobbing. Das war auch Thema meiner Promotion damals. Und ich bin auch in einem großen Projekt, was sich mit dem Thema Online-Mobbing beschäftigt, mit dabei. Das sind die digitalen Helden. Mit dem Projekt sind wir mittlerweile an 36 Schulen in Hessen, Tendenz steigend. In Frankfurt haben wir 7 Schulen aktuell, wo eben wir ältere Jugendliche ausbilden, dann jüngeren Jugendlichen bei Fragen rund um eben Mobbing, Datenschutz und so weiter zur Seite zu stehen. Das Ganze wird als Online-Kurs angeboten und auf der Seite digitale-helden.de kann man sich mal einen Überblick verschaffen, wie so ein Projekt aussehen kann. Wir fangen einfach mal an, wenn wir von Mobbing reden, reden wir jetzt erstmal hauptsächlich von den Jugendlichen, Kinder und Jugendliche. Und dazu müssen wir uns erstmal diese Jugendlichen angucken, was bei denen eigentlich passiert, um das Ganze zu verstehen. Und da gibt es ein paar Sachen, die Sie wahrscheinlich so wissen, aber wahrscheinlich noch nicht auf Online-Mobbing bezogen haben, dass Sie sich im Umbruch befinden und sich dadurch natürlich auch das Gehirn umbaut. Das kennt man in der Pubertät, das funktioniert irgendwie nicht so einwandfrei. Und ein Teil, der nicht funktioniert, ist die sogenannte Impulskontrolle. Manche Leute gehen sogar so weit, dass sie sagen, sie sprechen von einer Impulskontrollstörung im Jugendalter. Das heißt, dass man manchmal einfach auf Impulse reagiert, ohne dass man irgendwie großartig überlegt. Da werden wir dann beim Thema Sexting relativ schnell drauf kommen, wenn es um so Sachen geht, wie irgendjemand fragt mich an, ihm doch mal ein Nacktfoto zu schicken. Das haben wir ganz häufig, dass das Jungs sind, die das erstmal so ein bisschen im Spaß sehen und dann denken, du, ich habe mir überlegt, eine Beziehung mit dir anzufangen, schick mir doch mal ein oben ohne Foto, man kauft ja nicht die Katze im Sack. Und dann passiert das, dass diese Fotos gemacht werden, weggeschickt werden und sie sind halt einfach nach 2 Sekunden gemacht und weg und dann habe ich das Problem, ich kann nicht mehr kontrollieren, was damit passiert. Und als Erwachsener neigt man dann immer dazu zu sagen, wir hätten das niemals gemacht. Und dann kommt auch immer die Sache, ja wie denn? Also wenn ich das damals hätte machen wollen, da gab es analoge Fotografie. Allein das ist schon ein großes Problem, wenn man dann das Foto macht, dann muss man es zum Entwickeln geben, dann kommen da irgendwie die Leute, die das entwickeln, sind wahrscheinlich neugierig, ist hier in Frankfurt vielleicht nicht so das Problem, aber ich komme aus einem 300-Einwohner-Kaff im Oberallgäu. Wäre das so gewesen, dass wenn ich das irgendwo hingebe zum Entwickeln, die Chance relativ groß ist, dass meine Mutter am Geschäft vorbeiläuft, das heißt, Frau Beranek, die Fotos ihrer Tochter sind fertig, wollen Sie die nicht schon mal mitnehmen? Also allein die technischen Möglichkeiten waren einfach nicht gegeben und das Risiko viel zu groß. Und heutzutage geht es eben ganz schnell und wenn ich dann nicht nachdenke, ist das eben sehr schnell passiert. Das andere, was wir haben, was man ganz häufig sieht, ist, dass die Kids sich natürlich von den Erwachsenen abgrenzen wollen. Ganz viel, was Erwachsene später als Online-Mobbing wahrnehmen, wo sie ankommen und völlig verzweifelt sind, mein Kind wird gemobbt, ist was, was eigentlich überhaupt kein Mobbing ist, sondern viel mit Jugendsprache zu tun hat. Also je nachdem, wo sie sich bewegen, gibt es Ausdrücke, die für Erwachsene wie irgendwie Mobbing oder Beschimpfen klingen, die aber in der Jugendsprache ganz anders belegt sein können. Zum Beispiel ein typischer Fall ist immer, da steht auf der Pinnwand meiner Tochter, sie wäre eine Schlampe. Und dann heißt es erstmal, ja, Schlampe. Das kommt jetzt darauf an, in welcher Jugendkultur ich mich bewege. Das kann auch ein Kompliment sein. Das muss nicht abwertend gemeint sein. Zum anderen ist es dann eben bei anderen Sachen so, wo man erstmal denkt, das wäre total normal, dass es sich dann um Mobbing handelt. Was wir zum Beispiel mal hatten, da ging es in einer von diesen popkulturellen Fernsehsendungen, die die Kids gerne gucken, gab es eben auch eine Dame, die sich nicht so toll benommen hatte, die gerne rote Stiefel getragen hat. Und dann hatte das eine Mädel eben ein Bild von sich hochgeladen, Outfit, hatte hohe Stiefel an, keine roten, würde aber drunter kommentiert mit, ey, rote Stiefel würden dir auch gut stehen. Wo man erstmal denkt, das ist ja ein netter Satz, ist jetzt irgendwie nichts Schlimmes. Wenn man aber weiß, dass sie sich eben gerade auf dieses popkulturelle Sendung irgendwie beziehen, dann wird das ganz anders und dann kann das was sein, wo jemand tatsächlich sich betroffen fühlt von so einem Satz, wo man als Erwachsener erstmal sagt, wo ist denn dein Problem? Das heißt, dieses Abgrenzungsverhalten macht es unglaublich schwer für Erwachsene überhaupt rauszukriegen, was ist denn jetzt irgendwie Mobbing oder was passiert da gerade, gibt es da gerade überhaupt ein Problem oder nicht. Was wir auch haben, ist natürlich, dass die Kids sich an Erwachsenen orientieren. Und woran sie sich orientieren, sind auch von Erwachsenen gemachte Fernsehsendungen. Und was sie gerne gucken, ist dann sowas wie Berlin Tag und Nacht. Bei Berlin Tag und Nacht gab es eine spannende Studie, die Jugendliche befragt hat, ob sie das für echt halten oder nicht. 80% haben gesagt, das wäre echt. Das heißt, das ist wirklich was, wo sie denken, das wäre eben irgendwie real. Und dort werden Konflikte ja so gelöst, wie wir irgendwie sagen, hätten wir nicht gerne, dass die Kids Konflikte lösen. Aber sie orientieren sich natürlich dran. Das heißt, vieles, was sie tun, lernen sie auch einfach anhand dieser Verhaltensmuster. Und zum anderen kriegen sie auch einiges von den Eltern mit. Also je nachdem, wo man arbeitet, ist da Mobbing auch ein probates Mittel, was man dann natürlich als Jugendlicher oder als Kind auch irgendwie miterlebt, als irgendwie, es ist normal, dass sowas passiert. Was die Kids dann machen, ist, dass sie natürlich das Netz ähnlich wie wir nutzen, um Beziehungen zu pflegen, Infos zu sammeln und Spaß zu haben. Hinzu kommt natürlich, dass sich vieles um die große Liebe dreht. Und wenn man von Internet redet und von irgendwie Liebe, denken viele Erwachsene ganz schnell an sowas wie Internetpornografie und das wäre alles ganz schlimm und die Kids wären total verdorben. Das stimmt aber nicht, wenn man sich anschaut, was für Vorstellungen die Kids haben, sind die eher sehr romantisiert. Es gibt einen so einen Spruch, der das ganz gut darstellt, der bei Facebook sehr rumging unter den Jugendlichen. Das war irgendwie, sie läuft mit ihm durch die Stadt. Sie sagt zu ihm, hast du das hübsche Mädchen gesehen, das gerade an uns vorbeigelaufen ist? Er dreht sich um. Sie sagt, wenn du mich wirklich lieben würdest, hättest du dich nicht umgedreht. Und drunter steht dann, ja, muss ich auch mal ausprobieren, genau so ist es. Und wenn er mich wirklich liebt, darf er sich nicht umdrehen, wenn ich sage, die war hübsch. Lauter solche Geschichten, wo man wirklich merkt, das ist nicht von dem geprägt, wie man das gerne sieht. Wir haben, ja.
Eine Frage dazu. Mhm. Das Thema Romantisierung einer ja. Liebesbeziehung und den Kontakt, den Kinder mittlerweile mit Sex haben, sind noch ja. zwei zumindest differenziert zu betrachtende Themen. Ja. Weil wenn ich überlege, was heute in Fernsehsendungen oder an Musikvideos gedreht wird, ja. irgendwelche, ich sag mal, 14-, 15-jährige Popsängerinnen, Jugendstars, die mit, ich sag mal, also was wir heute vielleicht als aufreizende Kleidung bezeichnen, ja. auf der Bühne stehen und tanzen, das ist ja schon eine andere Kultur als die wir damals hatten. Also das ja. sind ja schon teilweise fast Softporno.
Ja.
ja. Und der Zugang der Kinder zu Pornografie mhm. ist ja im Internet sehr, sehr einfach. Das
ja.
muss man ja auch sagen. Also auch zu Hardcore-Pornos.
Ja.
Also mit zwei Klicks ist es anonym, es gibt keine Altersbeschränkungen und mhm. die Eltern können das im Wesentlichen nicht kontrollieren. Es ist da nicht eher so zu erwarten, dass dann vor allem bei den Jungs eine andere Vorstellung zum Thema Sex eintritt als früher? Und das so ein bisschen von der Romantisierung weggeht, was ich jetzt eher erwartet hätte, bei Mädchen zu finden.
Ja, also man sieht es häufig so, wenn man sich die Studien anguckt, ist es so, dass eigentlich diese ganzen Sachen, die Kids zu sehen kriegen, gar nicht so arg auf sie wirken. Was jetzt diese Vorstellung angeht, vielleicht die Vorstellung, wie jetzt Sex tatsächlich funktioniert, schon, aber nicht auf das, wie eine Beziehung funktioniert. Dass da tatsächlich eher noch Vorbilder wie die Eltern die größte Rolle spielen, also wie die Beziehungen da gelebt werden und eben tatsächlich auch die Bücher. Bei den Jungs ist es eher große Verunsicherung. Das wollte ich gerade erzählen. Wir haben einen Neuntklässler, der mit lauter Mädels in der Klasse ist. Und an dem Beispiel kann man das ganz schön festmachen. Das ist einer, da würde jede alte Oma die Straßenseite wechseln, wenn sie den sieht. Also der ist so von der Inszenierung her sehr krass drauf. Aber für ihn ist es tatsächlich so, der ist ungefähr zwei Wochen damit beschäftigt, wenn zwei von den Mädels aus seiner Klasse denken, sie müssten ihn ärgern. Und dann ist die eine neben der anderen vor ihm hergelaufen und hat der anderen so auf den Hintern gehauen. Und das hat ihn zwei Wochen lang beschäftigt, was die ihm wohl sagen wollten und was da irgendwie bei denen abgeht und was da passiert. Und das ist tatsächlich mehr die Lebenswelt. Die kriegt man nicht mit, wenn man die Kids so erlebt. Weil sie ja nicht unbedingt wollen, dass man weiß, wie verunsichert sie sind, sondern da braucht man schon ein gewisses Vertrauen dazu. Und das ist das, weshalb eben die Erwachsene-Sicht häufig so ist. Die sind eben tatsächlich beeinflusst von Internetpornos. Aber in der Regel ist es eher so, dass sie genauso unsicher sind, wie wir das damals waren und genauso irgendwie Vorstellungen haben, die nicht realistisch sind.
Ja. Aber wird diese Verunsicherung nicht dazu führen, dass sie sich Anregungsmaterial suchen und das im Wesentlichen in den Medien, in denen sie aktuell präsent sind? Ich meine, in der Schule wird das Thema Sex totgeschrieben, also auch Pornografie. Also ich glaube, das ist, gibt kein so totgeschriebenes Thema wie Pornografie. Nicht im negativen Sinne, sondern im aufklärenden Sinne.
Ja.
Und dann Eltern ist natürlich grundsätzlich schwierig, da eine Kommunikationsebene zu finden. Also bleibt ja letzten Endes nur die Peer Group oder Internet.
Ja, genau. Also da werden wir nachher nochmal drauf kommen, tatsächlich bei Sexting, was das dann für Auswirkungen hat, dass ich verunsichert bin, aber eben das nicht beigebracht kriege, wie es eigentlich funktioniert. Gut, was wir jetzt haben, ist natürlich, wenn es tatsächlich um Mobbing geht, weshalb ich auch nochmal zu den Beziehungen wollte, dass vieles daraus entsteht, dass eigentlich nicht irgendjemand gemobbt werden sollte, sondern dass es eigentlich um eine schöne Sache geht. Es geht ganz häufig darum, dass Person A in Person B verliebt ist und am Ende landet dann bei einem von uns ein riesiger Online-Mobbing-Fall. Was dann meistens daran liegt, ist so ein ganz klassischer Fall, den wir mehrmals im Jahr haben, ist wirklich, ein Mädel ist in den Jungen verliebt, sie geht irgendwie auf die Party, wo er ist, traut sich nicht, ihn anzusprechen. Auf dem Heimweg fasst sie sich dann ein Herz, also sie ist sehr lange auf der Party, weil man will ihn ja ansprechen, traut sich aber nicht. Dann hat man das Problem, auf dem Heimweg denkt man sich, ich muss den jetzt irgendwie anschreiben. Der hat mich ja jetzt gesehen, schreibt ihn dann an bei WhatsApp, Facebook oder sonst was. Und auf dem Heimweg antwortet er ihr auch. Sie ist dann in total guter Laune, kommt gut gelaunt nach Hause und ist zu spät zu Hause, weil sie ja nicht darauf geachtet hat, wann sie nach Hause kommen sollte. Eltern machen dann immer eines, sie bestrafen einen mit Medienverbot heutzutage. Das ist so das Mittel, was man für alles verwenden kann. Das heißt, du bist zu spät nach Hause gekommen, dein Handy ist weg und Internetverbot die nächsten irgendwie 3 Tage. Dann habe ich genau das Problem, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja schlecht zu dem Typen dann in 3 Tagen sagen, du, meine Mama hat mir mein Handy weggenommen. Das heißt, das, was ich tun werde, ist, ich gehe spätestens am nächsten Tag in der Schule zu meiner besten Freundin, sage zu ihr, sie soll meine Kommunikation fortführen. Bei Facebook heißt es, sie kriegt mein Passwort. Bei WhatsApp heißt das, sag ihm, ich habe eine neue Nummer und schreib ihn dann von dem Handy aus an. Und sag mir dann, was er so schreibt und antworte drauf. Und jetzt haben wir aber meistens die Sache, dass man nicht umsonst beste Freundinnen ist, sondern man mag die gleichen Sachen, blöderweise auch die gleichen Typen. Und dann wird sie nicht das schreiben, was ich ihr sage, sondern irgendwas ganz anderes. Und dann haben wir häufig den Fall, dass man dann eben die Person tatsächlich schlecht macht, in das Profil irgendwelche Fotos reinlädt, die dort nicht sein sollten und so weiter. Und am Ende haben sie dann wirklich einen ausgewachsenen Online-Mobbing-Fall, der eigentlich nur daraus entstanden ist, dass Person A in Person B verliebt war. Und das ist was, was wir eben durch das Internet jetzt neu haben, was vorher so nicht möglich war. Und wenn Sie es mit älteren Pädagogen zu tun haben, werden Sie eine riesige Verunsicherung merken, was dieses Internet angeht. Also die sind total gut, normalerweise Mobbingfälle zu lösen. Sobald ein digitales Medium dazukommt, sind die Leute wie erstarrt und haben keine Ahnung mehr, was sie tun sollen. Was sich natürlich verändert hat, sind so Sachen wie die Mobbingstrukturen. Also bei Mobbing heißt es immer, wir brauchen ein Ungleichgewicht in den Kräften und wir brauchen mehr wie 2 Personen, sonst haben wir kein Mobbing. Und beim Internet ist es so, dass wir eben hier verschiedene Leute haben. Wir haben Akteure, wir haben Betroffene und wir haben eine ganze Menge von Zuschauern. Und diese Zuschauer nennt der Herr Rosenkranz schönerweise Ermöglicher. Weil das sind eigentlich die, auf die es tatsächlich ankommt, wenn wir irgendwie Mobbingfälle lösen wollen, müssen wir da irgendwie ran. Das ist, wenn Sie systemische Ansätze ein bisschen kennen, wissen Sie, das ist auch ein System, was sich selber aufrechterhält. Das heißt, das, was normalerweise dann Lehrer machen, wäre sowas wie, ich nehme Person A aus dem Unterricht oder wechselt die Schule irgendwie, entweder das Opfer oder der Haupttäter, den man da so identifiziert hat. Und dann wundert man sich, dass das Mobbing nach spätestens 3 Wochen weitergeht und halt sich einfach diese Rollen verändert haben. Was daran liegt, dass das Ganze natürlich auch ein System ist, was für die Leute eine Bedeutung hat. Also wenn jemand gemobbt wird in der Klasse, haben eigentlich alle mehr oder weniger was davon, ob sie das gut finden oder schlecht finden, sei dahingestellt. Aber auch die ganzen Leute, die irgendwie eigentlich nichts tun und nur zugucken, die fühlen sich A, ein bisschen unterhalten durch das, was da passiert, und B, gibt es der ganzen Gruppe so einen Zusammenhalt, weil man ein gemeinsames Thema hat. Und das wird immer wieder gesucht, und es ist ganz schwer, das zu lösen, wenn man eben nur mit Opfer oder Täter arbeitet. Man braucht eben diese Zuschauer. Und was wir jetzt beim Internet haben, ist, dass wir eben nicht mehr nur 10 Zuschauer haben, sondern dass wir, je nachdem was es ist, auch bei Videos, die eben zum Mobben gemacht wurden, schon innerhalb von 24 Stunden mehr wie 1 Million Klicks hatten. Und dann weiß man, das haben einfach alle gesehen und das hat sich weiterverteilt, und dann kann ich da relativ schwer mitarbeiten, weil einfach klar ist, das Ding ist im Netz, es sieht jeder. Selbst wenn ich jetzt in meiner Klasse das irgendwie löse, dann geht der raus auf der Straße und jeder aus dem Ort hat das Video oder das Bild, was auch, worum auch immer es geht, schon gesehen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, damit irgendwie umzugehen. Es passiert auch ziemlich viel im Internet, weil wir den Online-Enthemmungseffekt haben. Der würde schon beschrieben, solange wie es irgendwie elektronisch vermittelte Kommunikation gibt. Der besagt eigentlich, online ist die Impulszügelung schwer, weil die soziale Kontrolle fehlt oder nicht spürbar ist. Und das merkt man vor allem daran, dass man gerade beim Online-Mobbing häufig es mit Leuten zu tun hat, die online Sachen schreiben, die das niemals offline sagen würden. Besonders so sehr integrierte Mädchen und Jungs, die Klassensprecher sind, die irgendwie sich überall engagieren, für andere einsetzen, die dann online Sachen schreiben, wo man sich denkt, das kann nicht die gleiche Person sein, das geht irgendwie nicht zusammen. Die sind auch völlig entsetzt in einem Beratungsgespräch, wenn man dann tatsächlich mal den oder die Betroffene da sitzen hat und sie dort sitzen hat, dass dann die oder der Betroffene anfängt zu weinen, wo sie sagen, das war doch nur im Internet. Und dass einfach ihnen nicht klar ist, dass es um reale Sachen geht, um reale Personen, weil sie einfach diese Rückmeldung nicht kriegen. Also in der Regel heißt das einfach, wenn ich hier was sage und jemanden beleidigen würde, sehe ich sofort, wie sie darauf reagieren, dass das, was ich gerade gemacht habe, vielleicht nicht so angebracht war. Im Internet sehe ich das nicht. Und dementsprechend passiert es eben teilweise, dass ich immer weitermache, ohne dass ich eigentlich gerade merke, dass das blöd ankommt, dass es falsch ist oder dass es die Leute dann doch sehr verletzt. Und was wir auch haben, ist natürlich, dass die, die betroffen sind, nicht mehr davon weglaufen können. Also klassischerweise, wenn es nur offline ist, gab es immer noch die Möglichkeit, dass ich gesagt habe, okay, die Schule ist aus, ich gehe nach Hause und da habe ich meine Ruhe. Bei den wirklich von Mobbing Betroffenen haben wir das Problem, dass sie sogar nachts aufstehen, um ihre Profile zu checken und zu gucken, ob da wieder irgendwas geschrieben worden ist, ob da irgendwas passiert ist. Man will das irgendwie kontrollieren und will irgendwie gucken, was da los ist, aber man hat überhaupt keine Zeiten mehr, wo man irgendwie abschalten kann. Selbst in den Sommerferien, da passiert immer am meisten, wenn irgendjemand nicht da ist, da kann man schön Profile übernehmen und Sachen posten. Und wenn die Person dann nach ein paar Wochen wiederkommt, wundert sie sich, warum keiner mehr mit ihr redet. Also das ist immer so ein Zeitpunkt, der dann auch gerne genutzt wird, wo man einfach merkt, ich komme da nicht raus. Manchmal sagt man auch noch, es geht um Anonymität, dass man nicht rauskriegt, wer es war. Bei Jugendlichen ist es allerdings so, dass man es in der Regel rauskriegt. Also das Krasseste, was wir einmal hatten, waren tatsächlich Jungs, die eine Seite gemacht haben für ein Mädel. Die hat mit dem einen Schluss gemacht, deswegen waren sie sauer auf sie. Und dann haben sie Fotos genommen, normale, haben die dann eben zu pornografischem Material verarbeitet. Die waren ganz gut mit Photoshop. Haben dann eine Seite erstellt, die sie bei einem russischen Provider gehostet haben. Mit Hobbyhure hat noch Zeit, 5 € die Stunde. Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, alles von ihr drunter geschrieben und das Ganze in diversen Sexforen verteilt. Dann kann man sich vorstellen, was dann bei dem Mädel los ist und wie schwer es auch ist, daran zu kommen, erstmal, wer hat die Seite hochgestellt und so weiter und so fort. Also das war ein Riesending, bis man das lösen konnte, aber auch das war tatsächlich lösbar. Was wir noch ganz häufig haben, ist natürlich, das Internet ist nicht kontrollierbar, ich weiß nicht, was passiert. Das heißt, wir haben ganz viele Sachen, die die Leute selber reinstellen. So, ich bin irgendwie auf einer Party, ich finde es gerade lustig, ich bin irgendwie betrunken und mache ein lustiges Video und lade das dann ins Netz. Jetzt mit so Diensten wie YouNow, der gerade auch durch die Presse geht, ist es natürlich auch so, dass ich die Sachen direkt live streamen kann. Das heißt, ich muss sie nicht irgendwie noch aufzeichnen und dann hochladen. Und dann kann mich eben live dabei streamen, wie ich dann irgendwie kotze oder was weiß ich was mache. Irgendwas, was man in dem Moment lustig findet, dann ist das Ding im Netz und dann ist es schwer wieder rauszukriegen. Und man wundert sich, wenn man am nächsten Tag dann irgendwie oder nach dem Wochenende nüchtern in die Schule geht, warum einen alle so komisch angucken und jeder irgendwie lacht, wenn man da rumläuft. Was dann eben häufig tatsächlich was damit zu tun hat. Wobei diese Geschichten mit selbst eingestellten Inhalten häufig auch Sachen sind, die nach 2 Wochen wieder rum sind. Also wo wir nicht wirklich von Mobbing sprechen müssen. Es kann allerdings auch Mobbing daraus entstehen, wenn es jemand ist, den eh schon jemand auf dem Kicker hat und sich dann eben so eine Gruppendynamik entwickelt daraus. In der Praxis ist eigentlich das Häufigste, was passiert, dass Gruppen gegründet werden gegen Lehrer, gegen Mitschüler, WhatsApp-Gruppen in der Regel, wo dann eben gelästert wird. Pinnwand-Einträge, wo auch immer man angemeldet ist. Und was wir jetzt ganz häufig auch haben, ist die Sache mit, ich habe irgendwo mein Smartphone liegen und vergesse irgendwie so eine Tastensperre reinzumachen mit irgendeinem Code. Viele Kids haben das noch nicht. Und das ist mit das Blödeste, was ich machen kann, weil wenn ich dann mein Handy irgendwo liegen lasse und dann gehe ich zum Beispiel nach dem Sportunterricht duschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass meine Mitschüler sich mein Handy schnappen und mal ein paar blöde Fotos damit machen, die dann bei Instagram hochladen oder irgendeinen Mist in die WhatsApp-Gruppe schreiben und ich dann irgendwie beweisen muss, dass ich das nicht war. Das heißt, wenn das von meinem Handy aus passiert, mit meinem Account, ist es unglaublich schwer dann zu sagen, ich war das doch gar nicht. Und das ist eben ein Riesenproblem, was es da auch gibt. Gut, natürlich gibt es auch rechtlich einiges dazu zu sagen. Wir haben jetzt kein Anti-Mobbing oder Anti-Online-Mobbing-Gesetz, aber es gibt ganz viele Sachen, die natürlich greifen. Sowas wie Veröffentlichung von Bildern oder Videos ohne Zustimmung. Es gibt das Persönlichkeitsrecht, Recht am eigenen Bild, Verbreitung von Unwahrheiten darf ich nicht, habe ich einen Unterlassungsanspruch. Natürlich darf ich niemanden belästigen, gibt es das Anti-Stalking-Gesetz und sowas wie eben Drohen, Erpressen oder Nötigen sind Straftaten. Wir haben allerdings ein Problem, dass viele Sachen, die passieren, die zwar eigentlich strafrechtlich relevant sind, eingestellt werden. Das heißt, wenn ich da eine Anzeige mache, heißt das, das ist jetzt irgendwie nicht gewichtig genug oder je nachdem, an wen ich gerate, kann das auch sein, dass die Polizisten sagen, ja, bist ja selber schuld, wenn du sowas machst, hatten wir auch schon. Deswegen ist es wichtig, erstmal zu gucken, wen spreche ich an und dafür gibt es bei der Polizei Jugendkoordinatoren, die für alles zuständig sind, was mit Jugendlichen und Kriminalität zu tun hat. Und die sollte man ansprechen und am besten nicht sagen, ich habe folgenden Fall, dann müssen sie nämlich aktiv werden, dann bleibt ihnen gar nichts übrig, die haben den Strafverfolgungszwang. Wenn sie ihnen allerdings sagen, was wäre denn, wenn ich folgenden Fall hätte, können die immer noch so tun, als wäre es rein hypothetisch und müssen nicht eingreifen. Also das ist so ein Mittel, wo man denen ein bisschen das Leben leichter machen kann, weil sie sonst tatsächlich aktiv werden müssen. Und was wir nämlich dann haben, ist genau die Sache, der kann so eine Einschätzung abgeben, wird das vielleicht eingestellt oder wäre eine Anzeige ratsam. Und dann ist es auch ganz gut, sich zu überlegen, selbst wenn der sagt, das wird wahrscheinlich eingestellt, kann es trotzdem gut sein, die Leute anzuzeigen, weil man dann so einen Schuss vor den Bug kriegt. Das kann bei Leuten, die einfach nicht nachgedacht haben, die, von denen ich vorher gesprochen habe, die gut angepassten Mädels und Jungs, für die ist es ein Riesendrama, wenn die Polizei kommt und sie eine Aussage machen müssen. Und dann ist es aber auch schon gut und dann machen die das nie wieder. Wenn ich allerdings andere anzeige, dann kommt die Polizei, ich mache eine Aussage und dann passiert nichts, erreiche ich genau das Gegenteil, dann bleibt nämlich hängen, ich bin so geil, nicht mal die Polizei kann mir was. Und dementsprechend genau überlegen, wen zeige ich da an und wen nicht. Natürlich gibt es neben rechtlichen Aspekten auch sehr viel Forschung in dem Bereich, allerdings sehr viel Forschung, die uns nichts bringt. Es gibt ein paar Studien, die gut sind, so wie diese hier vom JFF. Die haben festgestellt, das Konfliktpotenzial beim Mobbing liegt am meisten bei den Freunden von den Freunden, also nicht bei meinen engen Freunden. Was sie auch festgestellt haben, ist, dass die Kids gar nicht wollen, dass sich Erwachsene einmischen. Die sagen, wenn sich Erwachsene einmischen, ist es erstmal ziemlich peinlich. Weil in der Klasse heißt es dann, ja, also wenn du einen Erwachsenen brauchst, der dir da raushilft, bist du ja selber schuld, ist ja klar, dass du zum Opfer geworden bist. Und sie sagen, ich selber, auch wenn ich das nicht gut finde, dass der oder die gemobbt wird, muss auch nicht eingreifen, wenn ich eben mich in Gefahr begebe, selber zum Opfer zu werden. Das heißt, für die Erwachsenen, bei den Freunden von Freunden, das kann ich relativ einfach lösen, im Internet mit richtigen Privatsphäreneinstellungen. Das andere mit, was mache ich denn jetzt als Erwachsener, ist entweder, ich gucke eben, dass ich so Peer-Projekte anbiete, wo Jugendlichen helfen, oder ich gucke mal als Erwachsener, dass ich mit den Betroffenen spreche, bevor ich irgendwas mache und wir gucken gemeinsam, was man tun kann. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, dass ich mich einmische. Also das Schlimmste, was Lehrer machen können, wäre dann sowas wie, ich sehe, da wird jemand gemobbt, ich mache jetzt eine Klassenkonferenz, aber ich rede vorher nicht mit dem drüber, der gemobbt wird. Und das ist sowas, wo man dann tatsächlich eben dazu kommt, dass die sagen, naja, also wenn der dich jetzt beschützt und der da irgendwie einschreiten muss, dann ist ja klar. Oder die Eltern rennen zum Direktor, haben wir auch ganz häufig. Oder irgendwo anders hin und machen mordsmäßig Stress. Auch das ist was, was nicht funktioniert. Bei den Kids selber heißt es, wir müssen mit ihnen drüber reden, wie kann ich mich für ein Mobbingopfer einsetzen, ohne dass ich selber zum Opfer werde. Weil in der Regel ist es genau das Problem, wenn das irgendwie ein Junge ist, der dann zu einem Jungen hält, dann heißt der, bist du in den verliebt oder was? Bist du schwul? Wenn es irgendwie ein Mädel ist, heißt es auch, ja, was hat denn der gegen dich in der Hand oder so? Oder du bist die Nächste. Das heißt, es ist wirklich schwierig. Und die Kids kommen nicht auf die einfachste Idee. Haben Sie eine Ahnung, was ich meine? Was wäre die einfachste Idee, wenn ich irgendwie sage, ich möchte nicht zum Opfer werden, aber trotzdem helfen? Ich stelle mich einfach nicht alleine dorthin. Ja. Ja, wenn ich mich raus... Ja, das hilft dir nicht, wenn ich mich raushalte. Das löst ja die Situation nicht.
Ja. Das ist... Ich glaube, letztendlich funktioniert das am ehesten über Gruppenzwang. Also ich brauche 5, 6 Leute, die dem einen dann erzählen, dass das so vielleicht nicht toll ist, weil dann gibt es keinen... Also wenn ich mit überzeugt bin, ist es schwierig, dass ich selbst gemobbt werde.
Ja, genau. Das heißt tatsächlich, die Strategie wäre eher zu sagen, ich hole mir tatsächlich Hilfe zum Helfen. Also den Kids auch zu sagen, wenn du das nicht gut findest, du willst eingreifen, dann frag doch deine beste Freundin, ob sie das gut findet. Dann holt euch 2, 3 Leute und wenn ihr tatsächlich euch zu zweit oder zu dritt dahin stellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das heißt, du bist das nächste Opfer, ist dann eigentlich schon wieder weg. Und da muss man nur aufpassen, wenn man das den Kids sagt, dass die Sache nicht kippt. Dass man dann nicht plötzlich die ganze Klasse hat, die irgendwie sagt, ich helfe jetzt und dann wird eben der Täter zum Opfer. Das ist dann wieder das andere. Da kennt man ganz viel tatsächlich aus der sogenannten Bystander-Forschung, wo es um die Leute geht, die sowas mitkriegen. Da gibt es viel Forschung im Themenbereich Gewaltdelikte oder sowas auch unterlassene Hilfeleistung. Ich weiß nicht, ob Sie es mitkriegen, es passiert immer mal wieder, ich glaube letztlich an irgendeinem großen Bahnhof auch, wo einer gestorben ist und ständig Leute drüber hinweggelaufen sind. Genauso ist es, wenn irgendwie einer einen Unfall hat, liegt da, je mehr Leute das mitkriegen, je geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand eingreift. Das ist der sogenannte Bystander-Effekt. Der hat was damit zu tun, dass jeder sagt, naja, sehen doch so viele andere, sollen die doch machen. Das heißt, wenn irgendwo eine Prügelei wäre, könnte ich dann sagen, naja, der ist ja stärker wie ich, soll doch er eingreifen, warum soll ich das machen? Oder er hat vielleicht gerade einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, also ich bin da raus aus der Sache. Und dementsprechend heißt es dann allerdings auch, wenn dann eine Person anfängt zu helfen, dass man meistens das Problem hat, dass plötzlich alle helfen und dann irgendwie auch nichts mehr funktioniert. Und das ist das, wo man auch beim Mobbing aufpassen muss, dass man eben die Situation nicht umdreht, sondern dass man sagt, der beste Schutz vor Mobbing ist eigentlich für jeden Einzelnen, wenn bei euch in der Klasse kein Mobbing erlaubt ist oder möglich ist, nicht akzeptiert ist. Was wir auch haben, sind ganz schlechte Studien, so wie diese große Studie vom Bündnis gegen Cybermobbing. Die Cyberlife-Studie, die haben mordsmäßig Aufschlag damit gemacht, auch in der Presse. Die haben schöne Plakate mit einem weinenden Mädchen drauf, in so schwarz und rot, wo man schon sieht, das ist alles ganz schlimm. Und sie haben eine Studie gemacht und haben dann ihre eigene Definition von Mobbing nicht beachtet, sondern haben einfach die Leute gefragt, Würdest du schon mal im Netz beleidigt? Jeder, der Ja gesagt hat, war bei Ihnen Mobbingopfer. Ich könnte das jetzt gerade mal schnell eine Mini-Erhebung machen zum Thema Mobbing im Straßenverkehr. Wer von Ihnen ist schon mal im Straßenverkehr beleidigt worden? Wenn wir ehrlich sind, kommen wir wahrscheinlich auf Betroffenenquote von 100%. Das heißt, das funktioniert einfach nicht. In dem Falle war es auch so, dass diese Studie von der ARAG finanziert worden ist, der Versicherung, und man unter den Studienergebnissen eine Versicherung gegen Cybermobbing abschließen konnte. War im Prinzip eine Rechtsschutzversicherung. Und damit haben sie europaweit wirklich Schlagzeilen gemacht und keiner hat sich irgendwie diese Studie so genau angeguckt. Gut, was heißt das jetzt für die Erwachsenen? Das Erste, wenn es um Mobbing geht, ist bitte Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen. Ich weiß nicht, warum man es sagen muss, in der Praxis passiert das ganz häufig nicht. Da reden Pädagogen miteinander und denken, wie können wir jetzt dem Jugendlichen helfen? Und keiner fragt mal den Jugendlichen, was da eigentlich los ist und ob er oder sie überhaupt Hilfe möchte und wenn ja, in welcher Form. Wenn Sie dann fragen einen Jugendlichen, willst du, dass ich mir helfe, wird die erste Reaktion in der Regel immer sein, nö. Wenn diese Reaktion ist, muss man das auch erstmal akzeptieren. Also wenn Sie sehen, da ist keine akute Gefahr, das heißt, der wird jetzt nicht morgen aus dem Fenster springen oder irgendwie Amok laufen oder sonst was, erstmal die Füße ruhig halten und nach einer Woche nochmal fragen. Wenn Sie dann wieder ein Nein kriegen, wieder die Füße ruhig halten, wenn Sie dann nach einer Woche nochmal fragen, kriegen Sie in der Regel ein Ja, ich möchte das. Weil das Erste, was ich mache, ist natürlich den Pädagogen prüfen. Weil ich bin gerade in einer Situation, wo ich mich völlig unsicher fühle, wo ich niemandem mehr vertraue. Das heißt, ich muss erst mal gucken, wenn ich sage, nee, ich möchte nicht, dass du was tust oder sie was tun, macht er das tatsächlich? Und wenn dann tatsächlich genau diese Reaktion kommt und ich dann merke, da handelt einer tatsächlich nach dem, was ich möchte, dann sind die in der Regel auch bereit, mit einem drüber zu reden und zu gucken, was kann man denn tatsächlich tun. Was man dann tun kann, dazu gibt es mehrere Ansätze, das würde heute etwas zu weit führen, aber es gibt zum Beispiel den No-Blame-Approach, was eben ein Ansatz ist, wo es darum geht, nicht zu gucken, wie kann ich jetzt dieses Mobbing-Gefüge irgendwie aufdröseln und sagen, das ist der Haupttäter, das ist so ein Nebentäter und das sind irgendwie nur Zuschauer und das sind Helfer, sondern wo man tatsächlich sagt, wir gucken nicht, wer hat was gemacht, sondern wir gucken, wie können wir das Mobbing stoppen. Also das ist wirklich was, wo es darum geht, lösungsorientiert zu arbeiten, was sehr gute Erfolge hat. Also No-Blame-Approach wäre hier zu empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ansonsten, wenn man nicht genau weiß, was man tun soll, sollte man sich immer noch mal Rat holen bei anderen Leuten. Und ganz wichtig ist tatsächlich diese Zustimmung des Kindes. Wenn der oder die nicht möchte, dann muss man tatsächlich manchmal das auch akzeptieren, weil auch das gibt es. Man macht in der Regel es nur schlimmer, wenn man wirklich handelt, ohne dass man irgendwie diese Zustimmung hat, macht man die Situation eher unerträglicher wie erträglicher. Und die Leute kommen zu einem. Also das dauert manchmal, aber sie kommen dann wirklich, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen. Und für viele hilft es auch schon, wenn sie einfach nur mit jemandem reden können. Und das Beste, was sie machen können, ist, je nachdem, in welchem Setting sie dann später landen, wenn Sie ehemalige Mobbing-Betroffene haben, auch Jugendliche, die sich hinstellen und den anderen erzählen, es gibt einen Weg daraus. Weil das Hauptproblem ist, dass sich dann gerade jüngere Betroffene, so 5-6-Klässler, die denken, das ist jetzt den Rest meines Lebens so. Und das hört nie wieder auf. Und wenn ich dann jemanden habe, einen 9. oder 10. Klässler, der sich hinstellt und sagt, in der 5. Klasse ging es mir genauso. Oder ich habe in der 5. Klasse jemanden total gemobbt und mir geht es jetzt total scheiße, weil ich jetzt verstanden habe, was ich da eigentlich gemacht habe. Dann ist es das Beste, was Sie tatsächlich den Leuten anbieten können. Und Sie finden eigentlich überall ältere Jugendliche, die das so reflektieren und die das auch super gut rüberbringen. Und das sind dann eigentlich diejenigen, die am meisten machen können. Ansonsten ist es wichtig, damit die Kids überhaupt zu einem können kommen, das sollte man auch Eltern mitgeben, die Grundhaltung gegenüber dem, was mache ich, wenn jetzt jemand kommt. Gerade bei Eltern haben wir das Problem, da kommt dann immer, und ich sage, du Mama, ich werde im Internet gemobbt oder bei Facebook ist das und das passiert, bei WhatsApp ist das und das passiert, ist die erste Reaktion meistens, scheiß Internet, habe ich dir doch gleich gesagt. Oder habt ihr doch gesagt, du darfst dich da nicht anmelden oder der Computer kommt weg als Lösung. Also das ist auch ganz häufig so dieses, meld dich doch ab. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, die Kids müssen erwarten, dass wenn sie zu einem kommen, man nicht sagt, wie blöd kann man sein oder dieses scheiß Internet, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir gucken jetzt mal, was können wir tun. Und zu guter Letzt, wenn sie allerdings mitbekommen, dass es Mobbing gibt, müssen sie irgendwie reagieren. Das heißt, auf jeden Fall mit den Betroffenen reden. Den häufigsten Satz, den ich höre, ist immer, die Pädagogen oder Lehrer interessieren sich ja gar nicht dafür. Das heißt, zum einen damit zu tun, dass sie nicht mit den Leuten reden und zum anderen, dass sie nicht in der Lage sind, ihre eigenen Grenzen klar zu formulieren. Das heißt, je nachdem, wie alt die Kinder sind, haben die teilweise auch Allmachtsfantasien, was Erwachsene angeht. Das heißt, sie denken dann, ich erzähle das jetzt meiner Lehrerin, meinem Lehrer oder eben meinem Sozialarbeiter, wie auch immer, und der haut dann einmal auf den Tisch und dann ist das Mobbing vorbei. Oder mein Sportlehrer, der ist doch so sportlich und die Jungs sagen doch, sie verprügeln mich. Der begleitet mich nach Hause und verprügelt dann die Jungs und dann geht es mir wieder gut. Und das sind so Sachen, wo man einfach sagen muss, das kann ich für dich tun und das kann ich nicht tun. Also ganz klar einfach diese Grenzen formulieren, was liegt überhaupt in meinem Arbeitsbereich. Gut, ich wechsle jetzt kurz die Präsentation, weil ich ja noch das Nebenthema Sexting mit Ihnen besprechen möchte. Auch hier heißt es so, wenn das passiert, auch da muss man drüber reden, aber das wird etwas schwerer, wie wenn es eben um andere Sachen geht. Sexting wurde ganz häufig eben auch so als Teil von Online-Mobbing gesehen, ist es irgendwo auch, aber vieles ist tatsächlich doch anders wie eben bei Online-Mobbing. Es geht tatsächlich erstmal um das Verschicken von erotischen Nacktfotos. Der Begriff Sex setzt sich zusammen eben aus Sex und Texting. Und das Ganze ist sehr verbreitet. In der CHIM-Studie 2014, deutsche Studie, Befragung, haben 27% der 12- bis 19-Jährigen Sexting mitbekommen. Wenn man jetzt andere Studien anguckt, die mit anderen Methoden arbeiten, auch eine Befragung, allerdings keine telefonische, kommen wir hier bei der Uni Melbourne eher auf Daten bei den 16- bis 19-Jährigen von 84%, die erotische Nachrichten bekommen haben und 72%, die welche verschickt haben. Und das ist auch eher das, was sich tatsächlich so mit der Praxis deckt. Also wenn man mit den Kids mal redet und die Lehrer nicht dabei sind oder eben so im Jugendtreffen mit denen redet, ist es eigentlich immer so, dass jemand schon jemanden kennt, der das gemacht hat oder irgendwie schon mal solche Fotos gekriegt hat und man irgendwie sagt, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Man kann dazu sagen, für die wenigsten von denen, die das tun, ist es tatsächlich später ein Problem. Es kann natürlich zu einem Problem werden, was sie jetzt noch nicht sehen, aber erstmal ist es für die meisten erstmal normal und für einige wenige tatsächlich sehr dramatisch. Wenn man sich die Studie noch mal genauer anguckt, die Nicola Döring hat sich die Mühe gegeben, mal Studien zu vergleichen zu dem Thema. Bei den Jugendlichen war der niedrigste Wert bei 2,5%, die das schon mal gemacht haben, und 21% der höchste. Und interessant wird es eigentlich, wenn man dann mal guckt bei den Erwachsenen, wie ist es denn da so mit Nacktfotos rumschicken? Da war der niedrigste Wert 10% und der höchste 54%. Also das sind jetzt so die Studien, die sie damals zusammengefasst hat. Da war die von uns hier oben mit 84% noch nicht dabei.
Die ist zu neu.
Und das wurde natürlich auch untersucht, warum machen das denn jetzt gerade Jugendliche? Also warum verschicke ich denn überhaupt solche Fotos von mir? Wir haben dann sowas wie Suche nach Aufmerksamkeit. Das haben wir bei Leuten, die tatsächlich freiwillig Fotos von sich verschicken. Da habe ich schon einiges erlebt, wo man wirklich denkt, das kann nicht wahr sein. Sowas wie Fünftklässler, die in die WhatsApp-Klassengruppe ein Foto ihres erregierten Gliedes schicken. Wo man auch denkt, so haben die das jetzt gerade neu entdeckt und müssen das der Welt mitteilen oder was ist da los? Da geht es tatsächlich ganz viel eben um Aufmerksamkeit. Ich will Aufmerksamkeit, ich will irgendwie gesehen werden. Das hat man auch ganz viel natürlich bei so Sachen wie Instagram-Fotos, die dann etwas freizügiger sind. Die Kids wissen auch, je mehr irgendwie Oberweite ich zeige, je mehr Likes kriege ich irgendwie auf ein Foto. Und dementsprechend wird damit irgendwie experimentiert. Das andere ist eben genau das, sie experimentieren mit der Sexualität, auch wenn sie sich selber noch nicht aktiv leben. Das heißt, ich schicke das mal rum, guck mal, was passiert, kann da irgendjemanden vielleicht auch ein bisschen ärgern damit. Eines der meistgenutzten Apps bei den Kids ist Snapchat. Wer von Ihnen kennt Snapchat? Nutzt es irgendjemand? Snapchat hat global gesehen von den Nutzerzahlen her WhatsApp überholt vor ungefähr einem Monat. Das heißt, die App wird insgesamt weltweit gesehen mehr genutzt und sie sieht sich so ein bisschen als Gegenentwurf zu WhatsApp, weil man eben, wenn man was verschickt, direkt sagen kann, wie viele Sekunden sieht der andere dann mein Bild. Kann also sagen, 9 Sekunden, dann zerstört es sich automatisch. Und das Problem ist in der Zeit, ich kann natürlich einen Screenshot machen, dann habe ich es gespeichert. Das Ganze, und es gibt mittlerweile jede Menge Apps, die automatisch alles speichern, was über Snapchat verschickt wird. Unter anderem SnapSafe. Wenn Sie danach mal suchen, werden Sie sehr viel pornografisches Material finden, weil nämlich SnapSafe sämtliche Bilder, die verschickt worden sind und mit dieser App gesichert worden sind, gespeichert hat und das Archiv komplett ins Internet gestellt hat. Ist bei 4chan aufgetaucht, das heißt, da ist jetzt sehr viel irgendwie privates Material, was ja eigentlich über den Dienst verschickt worden ist, der die Fotos wieder löschen sollte. Und gerade das, dass dieser Dienst halt eigentlich sagt, ich lösche diese Fotos, bringt die Kids dazu, dann eben damit zu experimentieren, wie kommt denn sowas an. Das heißt, sie schicken dann tatsächlich mal kurz ein Foto an irgendjemanden, um ihn zu ärgern. So ähnlich wie die Mädels aus meiner anderen Geschichte vor unserem Jungen herlaufen und sich mal auf den Hintern hauen, was ja harmlos ist offline, kommt es dann halt auch online vor, dass sie ihm dann irgendein Snapchat-Foto schicken, wo man nicht so genau weiß, was ist denn das, wo dann die Fantasie ein bisschen angeregt wird. Natürlich geht es auch darum, tatsächlich Interesse an bestimmten Leuten zu zeigen. Auch da kommen wir genau auf Sexualaufklärung. Das Problem ist, häufig wissen die einfach nicht, wie soll ich es denn anders machen. Also das ist so das Mittel, was sie irgendwie im Petto haben, wo sie sagen, so funktioniert das. Natürlich auch, wenn ich eine Fernbeziehung habe oder eine Beziehung habe, innerhalb einer Beziehung solche Fotos zu tauschen, was ja erstmal auch unproblematisch ist, was halt dann problematisch wird, wenn die Beziehung zerbricht und dann einer von den beiden diese Fotos dann im Freundeskreis rumschickt. Und teilweise auch Status innerhalb der Peer Group nach dem Motto, wer traut sich mehr? Und auch das ist eben was, was hier tatsächlich mit einer Rolle spielt. Ein Satz gleich noch. Innerhalb dieser Studie, was ganz interessant war, war, dass eben tatsächlich die eigene Einstellung zu diesem Thema bei den Kids gar nicht so wichtig ist, sondern das, was die Hauptrolle spielt, ist tatsächlich die Peer Group. Das heißt, wie ist das in der Peer Group? Ist das angesehen oder ist es verpönt? Und das ist eigentlich das, was entscheidet, ob ich da mitmache oder nicht. Ja.
Wie sieht es denn mit Ursachen aus, die die Erfüllung einer Rollenerwartung angehen? Also wenn ich jetzt, auf mein Beispiel von vorhin zurückzukommen, ein Mädchen habe, die Popsängerin als Idol haben, die ja an sich als Sexsymbol auffallen müssen mittlerweile schon, um überhaupt...
Genau das kommt gleich noch. Sie greifen mir vor. Was natürlich mit dazu kommt, ist, deswegen habe ich die Zahlen der Erwachsenen auch gezeigt, dass bei Erwachsenen das anscheinend völlig normal ist. Das hier ist jetzt aus Fit for Fun mit der Überschrift, oh ja, schick's mir, wie man Smartphone, Tablet und Co. als Flirt- und Sextoy nutzen kann. Wenn man danach sucht, ich bin ehrlich gesagt etwas erschrocken, wie viele Zeitungen da irgendwie drüber berichten und wie viele Anleitungen man irgendwie kriegt, wie das funktioniert. In Amerika kann man Sexting-Kurse besuchen, die werden dort für Erwachsene angeboten, wo man dann beigebracht kriegt, jetzt passen Sie auf, weil da müssen Sie sonst viel Geld dafür bezahlen, dass Männer mehr auf Bilder stehen und Frauen mehr auf Text. Großes Geheimnis. Also wo es tatsächlich irgendwie in den Kursen dann darum geht, in welcher Phase meiner Beziehung darf ich welches Foto an ihn schicken oder an sie schicken und dass dann eben tatsächlich so Sachen sind, die irgendwie bei den Erwachsenen gewollt sind. Gerade regen sich unglaublich viele Pädagogen darüber auf, dass so Sachen wie Tinder und Co., also so Dating-Apps bei den Kids in sind. Wo man sich fragt, das ist doch klar, dass die bei den Kids in sind, weil wo werden sie beworben in den typischen Erwachsenensendungen? Die sehe ich überall. Das ist natürlich was, was mich reizt, das will ich irgendwie ausprobieren. Oder so schöne Apps wie Girls Around You, die mir irgendwie sagt, welche Mädels gerade mit offenen Profilen hier in der Nähe sind, wo ich dann auf die öffentlichen Profile zugreifen kann, die halt irgendwo eingeloggt sind. Und das sind so Sachen, das macht natürlich Spaß, wo es erstmal darum geht zu gucken, was gibt's denn hier so. Und dann, jetzt kommen wir genau dazu, spielen natürlich diese ganzen medialen Sachen, die man so sieht, eine große Rolle. Oben links die guten alten Printprodukte. Auch hier ist es natürlich so, die Deutschen sind noch relativ harmlos, die amerikanischen Titel der Vogue sind noch etwas härter. Dann natürlich Plattencover. Man hatte eben die letzten Jahre das Gefühl, überall, wo sich die Platten nicht mehr gut verkauft haben, zieht man sich aus, dann verkaufe ich wieder ein paar Platten. Nebendran haben wir dann Berlin Tag und Nacht, auch hier, wo diese junge Dame Unterwäsche anprobiert und wo dann solche Sachen drunter stehen wie irgendwie Ole will nur Sex, echte Beziehungen interessieren ihn nicht und es ständig eben auch natürlich um dieses Thema geht, weil es spannend ist. Unten, da kommen wir dann zu weiblicheren Sachen wie Germany's Next Topmodel, wo man sich dieses Bild anguckt mit den vielen halbnackten Damen. Natürlich auch sowas wie etwas weiter rechts, wo 24,90 draufsteht, das ist ein Flyer von einem Fitnessstudio. Der lag in Neu-Isenburg im Isenburg-Zentrum aus. Wo, wenn ich vorbeilaufe, jetzt auch die erste Konnotation nicht unbedingt Fitnessstudio ist. Aber geht eben genau dafür hier trainieren. Natürlich Computerspiele, auch da die Darstellung der Leute, gerade eben auch von Frauen- und von Männerrollen. In den Spielen, die sehr beliebt sind, ist das häufig nicht unbedingt ganz gut. Was allerdings interessant ist, ist gerade Jungs, die viel mit Spielen zu tun haben, das sehr, sehr kritisch sehen, dass in Spielen Damen zum Beispiel Rüstungen tragen, die ja gar nicht schützen können. Wo sie sagen, was soll denn das? Also so ein Platten-BH bringt doch nichts. Und sie sich dann eher darüber aufregen, was da eigentlich die Spielehersteller wollen damit. Aber ansonsten geht es natürlich bei vielen Sachen auch um genau diese männlichen, weiblichen, sexualisierten Sachen, dass irgendwie dann meistens die Frauen irgendwie gerettet werden müssen oder sonst was. Was wir dann haben, ist eben so Sachen wie Instagram, was ja sehr beliebt ist, um A, selber Fotos zu machen, aber B, auch um den Stars und Sternchen zu folgen. Unter anderem dieser schönen Dame hier, Miley Cyrus, die sich so ein bisschen auch den Kampf liefert mit, was kann ich bringen? Man sieht leider nicht so viel. Es ist sehr dunkel. Ah, okay, das ist die Ersatzbirne. Ja, wenn man es sehen würde, würde man da oben sehen, dass sie nackt da sitzt, aber so da sitzt, dass man eigentlich nicht sieht. Und das ist tatsächlich die Sache, dass die Kids Selbstdarstellung dann von solchen Profilen lernen. Also die denken, das wäre normal, wie ich Fotos mache. Und wenn sie sich tatsächlich mal diese Profile angucken, auch Heidi Klum und so weiter, ist das alles was, wo ich sage, das ist nicht die Art von Darstellung, die man eigentlich von Jugendlichen gerne hätte. Aber natürlich übernehmen sie das. Und wer bringt ihnen das denn sonst bei? Also es gibt selten irgendwie Angebote mit, wir machen mal einen Instagram-Fotokurs. Wie mache ich das denn? Oder wie mache ich Fotos, damit die viele Likes kriegen? Deswegen lernen die es bei Stars und Sternchen und lernen eben auch, dass es relativ normal ist, sich irgendwie auszuziehen. Und da kommen wir dann eben genau zu diesen Rollenbildern. Es gibt eine schöne Studie, die heißt Damned if you do, damned if you don't, if you are a girl. Wo es genau darum geht, nämlich darf ich das oder darf ich das nicht? Wo ist denn das Problem bei den Jungs und bei den Mädels? Bei den Jungs ist das Hauptproblem, wenn ich solche Fotos geschickt bekomme, wie gehe ich damit um? Ich muss das nämlich cool finden. Also es geht nicht, dass ich irgendwie sage, das ist blöd. Weil wenn ich die Fotos nicht weiterschicke, mein bester Kumpel schickt mir eben ein Nacktfoto und ich sage dann, ich will das nicht oder was soll denn der Scheiß? Dann ist nämlich das Nächste, was kommt, ja, bist du schwul. Und das ist ganz schlimm für die. Das heißt, ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, wie reagiere ich drauf, um trotzdem noch irgendwie cool zu sein, wenn ich so ein Foto geschickt kriege und kann trotzdem Nein sagen. Und das kriege ich nur hin, wenn ich mit einer ganzen Gruppe arbeite, mit einer ganzen Klasse arbeite, und wirklich dieses Thema auch bespreche. Bei den Mädels ist es dann so, da ist es eigentlich egal, was man macht, das ist immer falsch. Also wenn ich Fotos mache, bin ich die Schlampe, wenn ich keine Fotos mache, bin ich Brüde. Also eigentlich ist es egal. Das Problem ist natürlich bei dem, was da an Fotos dann rumgeht, kommen wieder unsere deutschen Gesetze ins Spiel, die einem da teilweise nicht so wirklich weiterhelfen. Unter anderem der 201a, das ist eben Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Das heißt, dass wenn jemand ungerechtfertigt Fotos von mir macht oder Fotos weiterschickt, die er nicht weiterschicken dürfte, macht er sich strafbar. Und strafbar macht sich jeder, der ein solches Bild auf seinem Gerät gespeichert hat. Und jetzt überlegen Sie mal, ich schicke so ein Bild in eine WhatsApp-Gruppe. Dann ist die Standardeinstellung bei WhatsApp automatischer Mediendownload, das heißt, das Bild landet in der Galerie bei mir. Wenn ich das jetzt in die Klassengruppe schicke, heißt es, die ganze Klasse hat es auf dem Handy gespeichert. Jetzt mache ich eine Anzeige, weil ich eben feststelle, mein Bild wird missbraucht und wende mich an die Polizei vertrauensvoll. Dann darf die, oder wird wahrscheinlich, wenn sie wirklich handelt, sämtliche Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, eingezogen werden. Das heißt, was die Polizei tun wird, ist alle Smartphones einsammeln zur Beweissicherung. Diese sind dann 3 Monate bis ein Dreivierteljahr weg. Und dann können Sie sich vorstellen, wie gut es einer Betroffenen geht, deren Foto missbraucht wurde, in der WhatsApp-Gruppe landet, die Polizei kommt und nimmt der ganzen Klasse die Smartphones weg. Das ist nicht unbedingt das Mittel, was hilft, ihre Reputation wiederherzustellen. Deswegen reagieren die Kids auch anders drauf. Das ist alles tatsächlich sehr sexualisiert. Wir hatten einmal den Fall von einem Mädel, das unbedingt mit 2 Jungs ins Bett gehen musste. Also aus irgendeinem Grund wollte sie das, hat sich 2 Zehntklässler geschnappt, sie war in der 9. Klasse. Von den beiden Zehntklässlern hat einer mitgefilmt, was sie da so getrieben haben, hat das ins Netz gestellt. Daraufhin war genau das, ich kann da jetzt nicht zur Polizei gehen, ich kann nicht zu meinen Eltern gehen, die denken, ich bin Jungfrau, was macht sie? Sie hat sich ein Fake-Profil gemacht, hat ihn in einen Videochat gelockt, ihn dazu gebracht, sich vor der Kamera einen runterzuholen und das als Videoantwort gepostet. Das war das, was dann innerhalb der Peer Group dazu geführt hat, dass ihre Reputation wiederhergestellt war. Also er war dann danach der Arsch, ihr ging es erstmal wieder gut. Strafrechtlich gesehen ist es jetzt natürlich ein ganz anderes Ding, dass wir hier natürlich Paragraph 201a haben, aber nach der neuen Gesetzgebung auch Verbreitung von Jugendpornografie und auch das ist was, was eben nochmal ziemlich hart bestraft wird. Das heißt, als Lösungsansatz für Sexting bleibt uns zum einen übrig, erstmal zu gucken, wer ist denn überhaupt schuld. Gerade ist es bei den Kids noch so, wenn jemand das Foto selber gemacht hat, darf man das missbrauchen. Das ist tatsächlich so dieses so, die hat das Foto ja selber gemacht oder er hat das Foto selber gemacht, also darf ich es doch weiterschicken. Und da kann man ein bisschen analog tatsächlich gucken zu so Sachen, dass auch keiner mehr sagen wird, naja, wenn du mit Minirock rumläufst, bist du ja selber schuld, wenn du vergewaltigt wirst. Also dass das wirklich ein Unterschied, im Prinzip genau das Gleiche ist. Wenn ich das Foto mache, weil ich in eine Person verliebt bin und ihm das Foto schicke, heißt das nicht, dass irgendjemand anderer das Recht hat, dieses Foto zu missbrauchen. Und das ist wirklich viel Arbeit, die Kids dazu zu kriegen, so zu denken. Das andere natürlich mit der Gruppe arbeiten, genau rauszuarbeiten, wie reagiere ich denn, wenn ich so ein Foto kriege, was kann ich da tun? Und natürlich auch ein bisschen sagen, was passiert denn überhaupt? Also warum sagen wir denn, ihr solltet das vielleicht nicht machen oder anders machen? Das wäre dann das nächste Stichwort Safer Sexting. Weil wir nämlich so Sachen haben wie biometrische Bildersuche. Das heißt, wenn da das Gesicht mit drauf ist, kann ich dieses Foto auch Jahrzehnte später über Gesichtserkennungssoftware wiederfinden. Und diese Bilder, wenn die im Netz sind, werden in der Regel automatisiert von Suchmaschinen eingesammelt. Es gibt Software, die erkennt, wie viel nackte Haut auf einem Bild ist. Und diese Fotos landen dann in der Regel auf kostenpflichtigen Pornoportalen im Internet. Das heißt, da werden dann eben genau diese Fotos von Jugendlichen gerne weitervertrieben, gerne dann eben auch im Tausenderpack verkauft und sind eben auch jahrzehntelang eben durch Gesichtserkennungssoftware, Filtersoftware auffindbar. Und das ist eben was, wo man sagt, das ist was, was man keinem zumuten möchte und wo man nicht möchte, dass irgendwie ein Kind oder Jugendlicher dann eben davon verfolgt wird, weshalb wir tatsächlich drüber reden müssen und auch gucken müssen, wie kann ich es denn trotzdem machen? Also wie kann ich vielleicht flirten, ohne dass es das Nacktfoto ist? Wie kann ich mich darstellen und irgendwie Likes auf meine Bilder kriegen, ohne dass mein Ausschnitt irgendwie bis zum Bauchnabel geht? Das heißt, das ist wirklich noch eine große Sache, wo man sagt, Sexualaufklärung ist ganz wichtig. Nicht denken, die können das alle, sondern wirklich drüber reden. Und zum anderen auch ein bisschen gucken, wenn ich jetzt sage zu denen, macht das gar nicht, verschickt gar keine Fotos von euch, das funktioniert nicht. Sondern man muss wirklich überlegen, was ist in Ordnung, was ist was, was euch nicht dauerhaft belastet. Kann ich vielleicht irgendwie ein Schattenfoto oder sonst was machen? Weil es tatsächlich mittlerweile so ist, dass sich diese Kultur verändert hat. Also es ist nicht mehr außergewöhnlich, es ist Teil der aktuellen Jugendkultur, solche Fotos zu verschicken. Aber dann ist tatsächlich die Frage, wie weit können wir sie tatsächlich vor langfristigen negativen Folgen, wie jetzt eben biometrischer Bildersuche, schützen, ohne dass wir das, was die da tun, irgendwie total mit unseren Moralvorstellungen bewerten und sagen, das geht gar nicht. Also da ist wirklich auch wichtig zu gucken, es ist normal, aber wie kann man es dann eben tatsächlich als safer Sexting irgendwie machen und sagen, wie kann ich dann eben flirten, wie kann ich irgendjemanden anmachen, mein Interesse an einer Person zeigen und eben ohne, dass ich dann langfristige negative Folgen zu befürchten habe. Gut, soweit von mir. Jetzt dürfen Sie gerne mit mir diskutieren, wenn Sie wollen. Ja.